Advent, wir feiern die Ankunft des Retters. Das ist ja so diese Botschaft vom Advent und in diese Zeit treten wir jetzt ein. Und die Frage ist ja immer, wer ist er denn, der da kommt? Das haben sich die Menschen damals auch gefragt. Sie waren total unsicher. Wenn man diese Geschichten liest, dann merkt man diese große Unsicherheit unter den Menschen, auch bei den Jüngern. Und das ist auch heute die große Frage in unseren nachchristlichen Ländern. Ich nehme mal das Beispiel von Muslimen hier in Deutschland. Wenn ein Muslim hier in Deutschland über den Weihnachtsmarkt schlendert, von Weihnachtsschnulzen eingehüllt und in den Kaufhäusern rumläuft, wo das auch die ganze Zeit irgendwo in den Ohren rumdröhnt, und dann die meisten Deutschen ihm den Sinn von Weihnachten auch überhaupt nicht mehr erklären können. Laut Statistik sagen nur noch ca. 13%, dass Glaube, Kirche oder Religion zentral ist für ihr Weihnachtsfest. Die feiern Weihnachten auch, aber das hat überhaupt keine Relevanz mehr für sie mit Jesus und so weiter. Da stellt sich schon die Frage, wer ist der, der da kommt im Namen des Herrn? Und ich glaube, für uns ist es auch ganz wichtig, dass wir immer wieder diesen Fokus bekommen. Mir hat das vor einiger Zeit mal wieder so richtig aufgeleuchtet. Also ich muss ehrlich sagen, das hat mich richtig beeindruckt. Ich habe so einen Vortrag von Professor Schimmel gesehen, vielleicht habt ihr den auch schon gesehen, der Urknall und die Gottesfrage. Und es hat bei mir nochmal so richtig stark mein Gottesbild justiert und erweitert. Die Erde, ein winziges Staubkorn, verloren in den unvorstellbaren Weiten des Universums, aber im gesamten Universum eine extrem fein abgestimmte Anzahl von Werten, von grundlegenden Naturkonstanten. Ich bringe da nur mal so eine Formel, die müsst ihr nicht verstehen, ich verstehe sie auch nicht, aber die Zahl, die damit verbunden ist, das muss man sich mal angucken, da kommt 0, und 33 Nullen und dann kommen Zahlen hinten dran. Und dann denken wir doch, das spielt doch überhaupt keine Rolle mehr, was da hinten dran kommt. Und der Professor Schimmel hat da einfach deutlich gemacht, das spielt sehr wohl eine Rolle, wenn sich irgendeine Zahl da hinten dreht, und da gibt es noch andere Naturkonstanten, wo es genauso ist, wenn das sich dreht, dann gibt es kein Leben mehr auf dieser Erde. Und nach dieser Entdeckung der Feinabstimmung der Naturkonstanten sagen jetzt auch führende atheistische Physiker, da ist längst ein Plan dahinter, wir haben nur nicht damit gerechnet. Und dann haben wir diesen großen Gott, der in den unendlichen Weiten des Universums nicht zu finden ist, weil er außerhalb ist, er hat es ja geschaffen. Und er hat diese Werte so genau gemacht, als ob sie für uns gemacht worden wären, damit wir leben können. Ein Gott, den wir uns nicht vorstellen können. Und dieser unvorstellbare Schöpfergott, der hat sich zu uns auf den Weg gemacht. Und das feiern wir mit Advent und Weihnachten. Wir hatten keine Ahnung, wer Gott ist und was er tut. Und wir hätten es auch immer noch nicht, wenn er sich nicht geoffenbart hätte. Und das hat er gemacht von Anfang an der Menschheitsgeschichte. Und er hat es quer durch die Geschichte in der Bibel durch Menschen gemacht, die offen waren für seine Offenbarung. Die gemerkt haben, da redet Gott zu ihnen, die Gott begegnet sind. Und schlussendlich hat er sich geoffenbart durch Jesus selbst. Und dazu ein passendes Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird: Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Das ist dieser Gott in der Gestalt von Jesus, von dem hier berichtet wird. Und bevor wir unseren Umgang mit der Offenbarung Gottes in den Fokus nehmen, weil das finde ich so wichtig, dass wir das wirklich bedenken, wie gehen wir mit dieser Offenbarung Gottes um, wollen wir noch kurz einen Blick drauf werfen auf diese beiden Dinge, die uns hier im Text geschildert werden. Das erste ist Jesus und seine Wirkung auf die Menschen. Also Jesus spielt praktisch nur so insofern eine Rolle in dem Text, als er auf dem Esel einzieht. Und der Fokus vom Text liegt auf den Menschen. Wie reagieren die darauf? Und das zweite, die unterschiedlichen Reaktionen der drei Gruppen, die hier im Fokus stehen. Also das erste, Jesus und seine Wirkung auf die Menschen. Der Einzug in Jerusalem war 5 Tage vor dem Passafest. Das Passafest war das Ziel seines Todes. Das war nicht ein tolles Kommen des Messias, sondern es war das Ziel seines Todes, das er mehrmals angekündigt hatte, aber absolut nicht verstanden wurde. Jesus reitet auf einem Esel. Er kommt als König. Aber er kommt nicht als der König, wie sie ihn erwartet haben. Er lehnt in keinster Weise den Jubel der Menge ab, aber nicht so, wie sie es gerne hätten, nämlich auf dem Pferd mit militärischer Stärke, sondern er kommt auf einem Eselfohlen und signalisiert Friede, Gnade und Barmherzigkeit. Er signalisiert, dass er die alttestamentlichen Prophezeiungen erfüllt, aber nicht so, wie die Menge proklamiert. Der Messias kommt, um Israel wieder zu seinem alten Glanz zurückzuführen, sondern wie es in den Versen 14 und 15 geschildert wird und vorhergesagt in Sacharja 9,9, gerecht und siegreich, demütig auf einem Esel. Und das Ganze erfüllt sich so, dass einfach keiner letztendlich ihn richtig verstanden hat. Vers 16 können wir das nachlesen. Jesus akzeptiert den Jubel und die Palmzweige, den Sieg und den Triumph, die messianische Erwartung, Hoffnung auf Erlösung, die das alles zum Ausdruck bringt, das akzeptiert er voll. Aber das Ganze erfüllt sich so komplett anders, dass selbst die Jünger am Schluss nicht mehr wissen, was sie glauben sollen. Das ist immer wieder das Erschreckende, wenn man die Evangelien liest, bis zum Tod von Jesus. Keiner hat es wirklich verstanden. Jesus kam als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Und zum Passafest hat er das Opferlamm ein für alle Mal abgelöst und hat dadurch den Sieg und den Triumph viel umfassender erwirkt, indem er die Erlösung vom wahren Feind und Vernichter des Menschen bewirkt hat. Aber keiner hat es zu diesem Zeitpunkt verstanden. Und das Zweite, die unterschiedlichen Reaktionen darauf der drei beteiligten Gruppen hier. Ich nehme mal zuerst die Pharisäer in Fokus, die religiöse Führungselite in Israel damals. Sie hatten inzwischen diesen Point of No Return überschritten, den ihr Oberster Kaiphas in dem Kapitel davor, ihr hattet das auch letzten Sonntag, glaube ich, als Predigt, so ausgedrückt hat in Kapitel 11, Vers 50, es ist viel besser für uns, wenn einer für alle stirbt und nicht das ganze Volk umkommt. Ohne es zu erkennen, hat er hier prophetisch gesprochen, von Gott benutzt. Das hatten wir ja in diesem Text. Ihre einzige Sorge war, Kapitel 12, 19, alle Welt läuft ihm nach. Wie bekommen wir das wieder unter unsere Kontrolle? Die zweite Reaktion, die Volksmenge. Laut Josephus, dem Historiker, waren es ca. 2,7 Millionen in dieser Zeit, die in Jerusalem waren. Eine riesige Menschenmenge. Ja, die mussten ja alle eigentlich nach Jerusalem kommen, um das Passa richtig zu feiern. Also waren es viele Menschen, die da zusammengekommen sind. Und sie hatten ja schon viel von Jesus in den letzten 3 Jahren mitbekommen, aber es ist irgendwie nicht greifbar geworden für sie. Sie konnten ihn nicht einordnen. Sehr provozierende Reden, sehr viele und erstaunliche Wunder, sein aus ihrer Sicht teils blasphemisches Verhalten. Wenn Jesus immer wieder betonte, ich bin nicht von dieser Welt, Und ich und der Vater sind eins. Ich bin der Sohn Gottes. Und jetzt dieses extreme Wunder der Auferweckung von Lazarus, das hat ihre Erwartungen erneut in die Richtung angeheizt, dass Jesus doch noch ihre Vorstellungen nach einer glanzvollen Zukunft Israels erfüllen könnte. Aber dann bricht alles zusammen. Nur ein paar Tage später rufen alle, kreuzige ihn. Und die Jünger? Was hat dieser fulminante Einzug mit ihnen gemacht? Ich bin überzeugt, das war für sie das Highlight. Endlich haben die Mengen erkannt, wer Jesus ist. Jetzt geht es endlich los. So lange hatten sie auf diesen Moment gewartet und endlich erkennt eine breite Masse, dass Jesus der Messias ist. Dass Jesus als König nach Jerusalem eingezogen ist, wie es in Vers 15 aus Sacharja 9,9 eben zitiert wird, siehe, dein König kommt zu dir. Das verstanden sie, das passte in ihre Vorstellung, was der Messias erfüllen sollte. Sie kannten Jesus ja als Beherrscher der Elemente. Er war wirklich der von Gott Gesandte, der absolute König, der Israel wieder richtig aus allem herausführen konnte. Das, was Judas mit dem Verrat an die hohen Priester gemacht hat, kann man vielleicht auch so interpretieren, dass es sein letzter verzweifelter Versuch war, wo er gemerkt hat, dass Jesus nicht in diese Richtung geht, ihn zur menschlichen Vernunft zu bringen. Das Fazit aus diesen unterschiedlichen Reaktionen, ob du die Sache mit Gott sowieso eher mit einem kritischen Auge betrachtest oder ob du immer wieder mal berührt bist und sogar begeistert von dem, was Jesus und der christliche Glaube so alles bewegen kann, oder ob du Jesus nachfolgst, bemüht bist, ein authentisches Leben mit Gott zu führen, irgendwann kommt es so weit, dass sie ihn eben alle im Stich ließen. Irgendwann kommen wir alle an den Punkt, wo wir Gott nicht mehr verstehen. Wo jede noch so gute oder auch geistlich tiefgehende Erklärung scheitert. Wo Gottes Handeln nicht meinen Vorstellungen und meinen Erwartungen entspricht. Wo mein Bild von Gott ins Wanken gerät oder sogar einen Riss bekommt. Und das gibt es bei ganz vielen. Und ich habe das auch in meinem Leben erlebt. Und ich kenne viele, die solche Risse haben in ihrem Gottesbild. Und wo sie irgendwo einen Weg eingeschlagen haben, um damit zurechtzukommen. Die Frage ist nur, habe ich den richtigen Weg gefunden? Und das möchte ich jetzt einfach nochmal in Fokus nehmen in meinem dritten Punkt. Wie weit kann Jesus mit dir gehen? Habe ich das überschrieben. Ich fokussiere mich jetzt mal ausschließlich auf die Jesus-Nachfolger. Die Jünger, die hatten mit Jesus zwei extreme Gegensätze erlebt. Den wahren Gott in seiner Macht über Krankheiten, Dämonen, Elemente. Die tief ins Herz gehenden Worte, die Vollmacht, die authentische Liebe von Jesus, das unglaublich tiefe Erbarmen, das bei ihm immer im Vordergrund stand. Und dann haben sie auf der anderen Seite den leidenden Gottesknecht erlebt, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, ohne jegliche Gegenwehr. Ihre Ahnung, dass Jesus der Messias Gottes ist, das war richtig. Dieses Zentrum der Prophetie, lange erwartet, war in Jesus gekommen. Aber sie hatten nicht damit gerechnet, dass Jesus selbst das Opferlamm war und dass die Erlösung von unseren Sünden diesen hohen Preis gefordert hat, dass Gott selbst ans Kreuz geht. Wenn Gott zu uns redet, dann ist das immer mit einem Anspruch verbunden, glaub meinen Worten. Und unsere größte Hürde dabei ist, erst will ich verstehen. Du verstehst ganz vieles nicht, wenn du zum Beispiel in ein Flugzeug steigst. Die Technik, wie der Pilot an dem Tag drauf ist, den Wartungszustand und so weiter, und trotzdem steigst du ein. Und du freust dich, am Ziel anzukommen. Aber bei Gottes Worten, da willst du erst alles wissen und sicher sein, bevor du ihnen Glauben schenkst. Wenn wir die Evangelien lesen, dann begegnen wir ständig dieser enttäuschten Erwartung an den Messias. Und ich habe da so einen Rabbinerwitz gefunden, der das irgendwie auf den Punkt bringt. Ein Rabbi betet zu Gott: Lieber Gott, mein Sohn ist Christ geworden. Gott: Ja, und meiner auch. Rabbi: Und was hast du gemacht? Gott: Ich habe ein neues Testament geschrieben. Die Juden damals, besonders die religiöse Elite, die waren fixiert auf die Vorstellung, dass der Messias innerhalb der alten Strukturen die ganzen Verheißungen erfüllt. Die hätten nie an ein neues Testament gedacht. Und Jesus fordert sie permanent heraus, indem er genau diesen Erwartungen und Gedankengängen widerspricht. Jesus hat mal einen Kernsatz formuliert, der uns komplett herausfordert, weil er unsere Logik umdreht. Er hat damit auf die ständige Forderung der Pharisäer reagiert, die einen eindeutigen Beweis wollten, dass er der Messias ist. Er hat gesagt, Johannes 7,17: Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Zuerst das tun, was Gott will, und dann wirst du erkennen. Genau umgekehrt zu unserer Logik. Ich möchte erst verstehen, bevor ich etwas tue. So sind wir auch erzogen worden. Ist eigentlich auch menschlich vernünftig. Aber bei Gott gilt es nicht. Er sagt: Meine Worte, die kommen aus einer anderen Welt, die du sowieso nicht verstehst. Du hast so viel Ahnung von dem, wer ich bin. Ich muss mich dir offenbaren. Und deswegen sage ich dir: Du musst meinen Worten zuerst glauben und dann kannst du es erfahren. Das Thema Glaube ist für Gott so zentral, dass es zur engen Pforte des Zugangs zu ihm gemacht wurde. Und den Glauben gleich am Anfang seiner Offenbarung hat er ins Zentrum gerückt. Seine Beziehung zu uns Menschen hat er davon abhängig gemacht. Am Beispiel von Abraham, ganz früh in der Bibel, 1. Mose 15,6: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ganz früh in der Bibel ist das die Offenbarung Gottes. Der Glaube, dass das, was Gott sagt, stimmt, auch wenn ich es überhaupt nicht sehe. Abraham hat nichts gesehen, über lange Jahre nichts gesehen. Aber er ist bereit gewesen, diesem Gott zu folgen, weil er ihm begegnet ist. Das Thema Glaube ist und bleibt eine Herausforderung für unsere menschliche Selbstbestimmung und für unseren Verstand. Und dazu möchte ich eine kurze illustrative Geschichte mal euch vorlesen. Die ist einfach für mich so hilfreich. Ich guck mal, ob es euch auch eine Hilfe sein kann. Ein Mann stürzte von einer Klippe in eine tiefe Schlucht. Beim Absturz konnte er sich gerade noch an einem Zweig festhalten. Dort hing er über der 300 Meter tiefen Schlucht. Voller Angst sah er den winzigen Zweig, den riesigen Abgrund und spürte, wie seine Kräfte nachließen. In seiner Todesangst schrie er zu Gott: Gott, wenn es dich gibt, rette mich und ich will an dich glauben. Kurz darauf hörte eine mächtige Stimme durch die Schlucht dröhnen: Das sagen alle Menschen, wenn sie in großer Not sind. Nein, Gott, rief der Mann, ich bin nicht wie die anderen, ich will wirklich an dich glauben, hilf mir doch bitte. Gut, ich werde dich retten, ertönte die Stimme. Lass den Zweig los und ich werde dich auffangen und bewahren. Den Zweig loslassen, bin ich verrückt, schrie der verzweifelte Mann. Damit ist die Geschichte zu Ende. Glaube oder Unglaube haben mächtige Konsequenzen. Davon macht Gott unsere Beziehung von ihm abhängig. Glaubst du in den Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt, dass das Wort Gottes dir weiterhelfen kann, dass du loslassen kannst und dem vertrauen, was es sagt? Du kannst nicht einfach sagen, der eine hat es leichter wie der andere. Ich bin halt ein Skeptiker, ich muss erst verstehen, bevor ich glaube. Ich mag das halt nicht, wenn man mir einfach irgendwas überstülpt. Für mich sind die ganzen Ungereimtheiten des Lebens noch viel zu gewichtig, als dass ich mein Vertrauen in etwas setzen könnte, was nicht logisch für mich ist. Das machen viele Menschen. Aber das bringt sie bei Gott nicht weiter. Jesus hielt den Menschen damals und uns heute entgegen, wie Paulus das in 1. Korinther 2, Vers 14 sagt, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Das ist Gottes Logik. Er muss sich zeigen, er muss sich offenbaren, um den Menschen die Erfahrung Gottes zu schenken. Und das hat er in Jesus in aller Deutlichkeit gemacht, wie nie zuvor und wie nie danach. Das, was Gott sagt, ist die größere Realität. Meine Worte vergehen nie, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Das ist ein gewaltiger Vergleich, ne? Wenn das alles hier nicht mehr existiert, das, was ich gesagt habe, das bleibt dann immer noch, das stimmt immer noch. Das ist die Aussage. Und dieses Ziel, das möchte er mit uns in jedem Glaubenskampf erreichen. Und genau dafür haben wir in Christus ein festes Fundament bekommen. 2. Korinther 1, 19. In ihm ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes, zu allen Zusagen. Darum sprechen wir durch ihn auch das Amen zur Ehre Gottes. Wir haben den Zugang zu allen Verheißungen Gottes bekommen in Jesus. Da hat er die Türe weit aufgemacht und hat gesagt, das, was ich dem Abraham damals weisen hat, das kannst du für dich nehmen. Wenn dich dieser Vers jetzt erreicht, dann nimm das für dich. Ich spreche das zu dir. In Jesus ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes. Ich habe das mal in dem Nicodemus AI eingegeben. Das ist ja so eine KI vom Bibleserver. Und da kann man viele Sachen schnell rausfinden. Und da kam dann, ich habe gefragt, wie viele Verheißungen gibt es denn in der Bibel? Circa 7000. Und wenn man das mal umrechnet, wenn du jeden Tag eine Verheißung, nur eine Verheißung neu nimmst, dann bist du nach 19 Jahren wieder am Anfang. 19 Jahre lang kannst du jeden Tag eine Verheißung aus der Bibel nehmen und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Unglaublich, diese Fülle an Verheißungen Gottes, die er uns zugänglich gemacht hat. Und das möchte er, dass wir das glauben, dass das, was er sagt, in den Situationen, wo du am Ende bist und wo du nur noch irgendwie nach dem Strohhalm greifst, dass er sagt, greif nicht nach dem Strohhalm, greif nach meinen Worten, meinen Zusagen, die stimmen. Ich möchte am Ende hier ein Extrembeispiel dazu nehmen, um das zu verdeutlichen. Wir hatten im Juli 2008 einen schrecklichen Unfall im Tschad. 3 Missionare wurden am Morgen des 31. Juli aus dem Leben gerissen durch einen Unfall. Und als Barbara, die Ehefrau von einem der Missionare, die da ums Leben gekommen ist, mit 2 kleinen Kindern, sie war am Einsatzort, die anderen kamen gerade zum Einsatzort, vom Tod ihres Mannes erfuhr am Telefon, da hat sie in dem Moment die Stimme Gottes in ihrem Herzen gehört. Sehr deutlich, Gott macht keinen Fehler. Das hat niemand zu ihr gesagt, das hätte auch niemand sagen können. Das wäre total vermessen gewesen und total daneben. Aber Gott hat es ihr ins Herz geredet. Und das war total krass. Daran hat sie sich festgehalten und das hat gehalten und auch vielen anderen, übrigens auch uns, enormen Halt gegeben. Gott macht keinen Fehler. Wir begreifen es nicht, was da passiert ist. Das war eines der, sollte man ja so nicht sagen als Missionsleiter, aber eines der besten Teams, die wir hatten. In der Arbeit, wo richtig ein Aufbruch war. Und dann das und die Arbeit war zu Ende. Für den Moment. Aber es gab ein amerikanisches Ehepaar, die haben weitergemacht dort. Und dann ist die Barbara nach 5 Jahren, 2013, zurück in den Tschad mit ihren 2 Kindern, um einfach nochmal sich zu verabschieden von der Bevölkerung und ihr zu zeigen, dass sie versöhnt ist mit der Situation. Viele Muslime waren tief beeindruckt, als sie gekommen ist. Sie hätten nie geglaubt, dass sie nochmal kommt. Und dass sie erlebt haben, wie versöhnt sie war. Und zurück zum Flughafen wurde sie von 3 muslimischen Schwestern begleitet. Und dann sagt eine von den Schwestern, weil sie so beeindruckt war von diesem Glauben von Barbara, zeig uns den Weg. Und dann hat sie gesagt, du, das kann ich jetzt auf dem Weg zum Flughafen nicht machen. Geh zur Susan, zu der amerikanischen Missionarin, die wird dir das zeigen. Und dann sind sie nachher zu Susan gegangen und haben ihr Leben Jesus gegeben. Und eine davon, die Sally, so nennen wir sie halt als Decknamen, die ist richtig unerschrocken gewesen und hat trotz Verfolgung ihren Glauben richtig stark bezeugt. Und Gott hat sie gebraucht und gebraucht sie immer noch für Krankenheilungen, für Dämonenaustreibungen. Und inzwischen sind über 100 Muslime zum Glauben gekommen durch dieses Zeugnis. Sie wird immer wieder, und vor allem auch am Ramadan, auch in diesem Ramadan wieder, wurde sie eingeladen in die Dörfer von Frauen, teilweise von Imamen, die selber schon wahrscheinlich heimliche Gläubige sind, und kann offen bezeugen, an was sie glaubt. Unglaublich. Hätte Barbara damals einen anderen Weg eingeschlagen, und den hätte jeder verstanden, wenn sie sich zurückgezogen hätte, wenn sie vielleicht sogar sich enttäuscht von Gott abgewandt hatte. Sie hatten alles gegeben, dieses Ehepaar. Sie hatten viel aufgegeben, alles für Jesus eingesetzt und dann das. Sie hat es nicht verstanden, was da passiert ist. Und wir auch nicht. Und Gott hat es nicht erklärt, bis heute nicht. Aber er hat an ihr Vertrauen appelliert. Und dann hat Gott das bewirkt, was jahrelang nicht erreicht wurde. Ausgerechnet durch Frauen im Islam kommen Muslime zum Glauben. Und er sorgt für seine Kinder, auch wenn es sie viel gekostet hat. Das hat sie erlebt. Und deshalb, sein Vorangehen mit dir ist nie eine Überforderung, auch wenn uns unsere Gefühle das manchmal sagen, sondern es ist immer eine Herausforderung, den Weg des Glaubens und des Vertrauens zu gehen. Und daran werden wir unser Leben lang lernen. Da sind wir nie am Ende. Das ist immer die Herausforderung, immer wieder neu, wenn du in solche Situationen hineinkommst, bis an dein Lebensende. Glaubst du meinen Worten? Glaubst du meinen Verheißungen, die ich dir jetzt zuspreche? Ist das wichtiger geworden jetzt bei dir oder wird es wichtiger als das Problem, das du nicht lösen kannst und die Sorgen, die du dir machst und die Sackgasse, in der du dich fühlst? Bist du bereit, immer wieder auf dem Boden der Realität Gottes zu landen? Make God great again, indem du seinem Reden Raum gibst. Und das tut er immer dort, wo Menschen seinen Zusagen vertrauen. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Vater zu dir sagen dürfen. Du bist ein echter Vater, der alles getan hat, damit seine Kinder eine geöffnete Türe finden, in die sie eintreten können und wo sie geheilt werden von allen ihren Verirrungen, von allen Sünden gereinigt und in den Status erhoben, ein echtes Kind Gottes zu werden. Wir danken dir dafür, Herr, dass du dafür den Weg bereitet hast durch dein Kommen in diese Welt. Und du möchtest, dass wir dir das glauben, was du uns zusprichst und was du vorbereitet hast. Und dass du der Gott bist, der alle Dinge in seiner Hand hält und der auch die Erlösung so geschaffen hat, dass jeder Mensch sie gehen kann. Und so bitte ich dich, dass du uns hilfst in unseren Herausforderungen, in denen wir drinstehen, dass wir diesen Weg des Glaubens und der Verheißungen von dir gehen, dass wir sie ergreifen und dass du unser Leben reich machen kannst und dass unser Licht leuchtet in dieser dunklen Welt. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.